Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Festgemeinde, wie schon bei der Begrüßung angekündigt, möchte ich mit Ihnen heute über die Frage nachdenken, worauf setzt du dein Vertrauen? Inspiriert, wie gesagt, von der Jahreslosung von 53, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich lade Sie ein, sich einmal auf diese Frage einzulassen, an solch einem besonderen Tag, nämlich, ja, wem oder was schenken Sie Vertrauen? Ich weiß gar nicht, vielleicht haben Sie noch nie über diese Frage nachgedacht, denn Dinge, die wir jeden Tag machen, über die denken wir oft gar nicht nach. Worauf verlassen Sie sich in Ihrem Leben? Zum Beispiel auf die eigene Lebenskraft? Worauf verlassen wir uns? Wem glauben Sie? Glauben Sie, dass es einen Gott gibt und dass man mit ihm in Kontakt treten kann, oder sind Sie mit ihm in Kontakt? Könnten Sie beten, wie es auf der Urkunde bei den diamantenen Konfirmanden heißt, auf Gott vertraut still meine Seele? Da ist auch das Wort Vertraut drin. Könnten Sie das sagen? Also es geht mir nicht um Examen oder so, sondern um, dass wir miteinander in Gedanken ins Gespräch kommen. Ich habe eine Umfrage von 2019 gefunden. Es gibt ja immer wieder so Umfragen. Ich glaube, die war damals vom Spiegel in Auftrag gegeben. Wie viele Menschen noch an Gott glauben? Und da kam raus, ungefähr 55% glauben noch an einen Gott. Also knapp über die Hälfte. Natürlich dann, wenn man das nach Konfessionen und Gruppen und so aufschlüsselt, dann sind es manchmal mehr und manchmal weniger. Und da gab es eine weitere Frage, die fand ich spannend, nämlich, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Und bei dieser Frage kam raus, dass diejenigen, die 18 bis 39 Jahre alt sind, 43% glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Bei den 40- bis 64-Jährigen 45 und bei 65 und älter, also das sind fast alle, die hier sind, 29%. Das fand ich interessant. Also je näher der Tod kommt, umso weniger glaubt man, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Also wir können das ja auch jetzt mal hier fragen, aber das lassen wir mal. Nicht, weil wir keine Zeit haben, nicht, weil es nicht interessant wäre. Ne? Aber das fand ich interessant. Also man denkt immer, je älter man wird, umso eher glaubt man ein Leben nach dem Tod, ist genau umgekehrt, statistisch gesehen. Und ich möchte, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ich möchte Sie fragen und damit beginnen jetzt die Predigt, was ist eigentlich Glaube, wenn man sagt, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Die meisten verbinden mit Glaube die Meinung, Glaube beginnt da, wo das Wissen aufhört. Glaube beginnt da, wo das Wissen aufhört. Das hört man immer wieder. Vor kurzem habe ich den Jahresrückblick des Kabarettisten Dieter Nuhr gesehen und kurz danach ein Interview. Und da wurde er auch gefragt, sagen Sie, glauben Sie eigentlich an Gott? Denn er war mal als Jugendlicher Messdiener. Und dann sagte er so dem Sinn nach, ach wissen Sie, damals habe ich nicht so viel gewusst, jetzt weiß ich mehr, deswegen glaube ich nicht mehr. Bisschen verkürzt ausgedrückt. Und früher haben die Menschen nicht so viel gewusst im Mittelalter und so. Deswegen glaubt man heute nicht mehr, weil man mehr weiß. Und deswegen wird Glaube nicht selten verstanden als überzeugt sein von Dingen, für die es keine Belege oder Gründe gibt. Überzeugt sein von Dingen, für die es keine Belege und Gründe gibt. Ehrlich gesagt, diese Definition von Glauben ist für mich eine Definition von Schwachsinn. Das ist eine Definition von Gehirnamputation, aber nicht von Glaube. Also, denn unsere Vorstellung vom Glauben und auch übrigens die biblische, hat im Alltag damit nichts zu tun. Es ist vielmehr umgekehrt. Glaube hat immer Gründe. Glaube hat immer Gründe. Unser ganzes Alltags, Leben beruht darauf, dass wir aus Glauben handeln, weil es Gründe hat. Also ein kleines Beispiel. Sie werden gleich bei uns zum Mittagessen eingeladen. Und es gibt gute Gründe dafür, dass Sie sich gleich an den Tisch setzen, dass Sie uns vertrauen und glauben, dass wir Ihnen nichts Böses wollen und Sie vergiften. Es gibt auch Gründe dafür. Gestern gab es den Gemeindemittagstisch und die Leute leben noch alle. Es ist dasselbe Kochteam. Und so gehen Sie dahin und vertrauen jetzt auch gleich meinen Worten, ne, und sagen, ich gehe dahin. Das hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an, aber Sie vertrauen darauf, dass wir Ihnen nichts Böses wollen. Das war übrigens bei den römischen Kaisern nicht so. Die hatten immer einen Vorkoster. Vielleicht haben Sie auch deswegen Ihren Partner mitgebracht. Aber da musste immer jemand vorkosten. Und weil man befürchten musste, zu Recht, ich könnte auch vergiftet werden. Es gab Gründe für Misstrauen, es gibt Gründe für Vertrauen. Und das Gleiche könnten wir auch sagen, das habe ich schon mal hier im Gottesdienst gesagt, wer von Ihnen ist schon mal unter Vollnarkose operiert worden? Wer hatte schon mal eine Operation unter Vollnarkose? Heben Sie mal kurz die Hand. Ich auch, schon mit 8 Jahren beim Blind. Wer ist überhaupt noch nicht operiert worden? Unter Vollnarkose. Wow! Heben Sie noch mal die Hand hoch. Wer ist noch nicht operiert worden unter Vollnarkose? Ach, aber Sie sehen ziemlich weniger. Ne? Und Sie sind alle voller Vertrauen übrigens zu Recht in die OP gegangen, denn ein Arzt hat nachgewiesen, dass er das kann. Es gibt ein Team, es gibt einen OP-Tisch, es gibt Hygiene. Und so, es gibt eine Begründung, dass Sie voller Vertrauen in diese OP gegangen sind. Wussten Sie, dass Sie durchkommen? Nee. Aber es gibt begründete Prognosen, dass es sehr wahrscheinlich ist. Und in diesem Sinne würden Sie sich zum Beispiel nie jetzt sagen, also der Pastor Pogacelski, der kann mich operieren. Ne? Das wäre Schwachsinn. Deswegen, wo das Wissen aufhört, wenn Sie dann Dinge tun, ist Schwachsinn. Deswegen ist diese Begründung von Glaube, beginnt da, wo das Wissen aufhört, Schwachsinn. Also geht um Begründung, begründeten Glauben. Und Sie können mal gucken, ob Sie dem zustimmen. Ich habe es mal aufgeschrieben. Glaube fängt nicht an, wo man das Denken ausschaltet, sondern Glaube bezeichnet das, worauf ich nach reichlicher Überlegung mit guten Gründen mein Vertrauen setze. Worauf ich nach reichlicher Überlegung mit guten Gründen mein Vertrauen setze. Das Problem ist die reichliche Überlegung, denn die machen wenige. Denn in diesem Sinne gibt es zum Beispiel, das sage ich jetzt ein bisschen tätisch, in diesem Sinne gibt es zum Beispiel gute Gründe daran zu glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Sie haben gerade bekannt, mehr oder weniger bewusst oder unbewusst, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erde. Sehen Sie, die Wissenschaft kann erklären, wie die Welt funktioniert, sie kann aber nicht erklären, woher die Welt kommt. Das kann sie nicht, das ist eine Überforderung der Wissenschaft. Atheisten sagen, die Welt entstand aus dem Nichts. Also nachdem sie entstanden hat, kann man sagen, wie sie funktioniert, Gravitation, Schwerkraft und weiß was ich was. Ne? Aber sie entstand aus dem Nichts. Das ist aber kein wissenschaftlicher Satz, sondern das ist ein Glaubenssatz, der begründet sein kann oder auch nicht. Das würde auch kein Wissenschaftler bestreiten. An gottgläubige Wissenschaftler sagen, dass es begründeter ist, dass es immer noch einen Gott gab, der etwas geschaffen hat, denn aus nichts kann nichts werden. Man kann an Verschiedenes in dieser Hinsicht glauben, aber man sollte nicht sagen, das eine ist dümmer als das andere. Man könnte höchstens sagen, mir leuchtet das mehr ein als das andere. Das können Sie natürlich sagen. Sie könnten sagen, ich glaube, dass diese Welt und ich aus dem Nichts entstanden sind. Ich sage, mir fällt das schwerer zu glauben als das andere. Sie können gucken, was Sie machen. Genauso haben Sie gerade bekannt im Glaubensbekenntnis, ob bewusst oder unbewusst, ist eine andere Frage, ich glaube an Jesus Christus, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ein Toter, der wieder lebendig wurde, neu ins Leben gekommen ist. Ich kann das jetzt nicht weit ausführen, aber es gibt gute Gründe, daran zu glauben, dass Jesus Christus historisch auferstanden ist, viel mehr, als dass man, es ist viel komplizierter zu erklären, was hinterher passiert ist, wenn er das nicht getan hat, wenn das nicht geschehen ist. Können Sie meine Predigt im Internet nachhören von Ostern, wenn Sie das interessiert. Und auch noch einen Vortrag. Dazu ist sie auf unserem YouTube-Kanal. Und das hätte natürlich Folgen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann können Sie mit ihm reden, dann kann er Ihnen Leben geben und so weiter und so weiter. Also, es gibt gute Gründe zu glauben und man braucht Gründe nicht zu glauben. Aber denken Sie darüber mal nach, sondern bleiben Sie nicht nur sozusagen in dem Halbunbewussten stecken. Gut. Und jetzt frage ich Sie noch einmal, worauf setzen Sie Ihr Vertrauen? Also in der Tat, wir werden ja alle langsam älter, ne? Und älter werden ist die einzige Chance, nicht zu sterben. Und, aber es kommt dennoch näher. Ne? Ich will jetzt nicht diese Zentimetermaße, ne? Wenn da so 100 ist, also dann ist jetzt hier 60, zack, abgeschnitten. Also es ist nicht mehr viel. Und deswegen ist gut, wenn man weiß, worauf setzt man sein Vertrauen. Und es gibt so drei Grundfragen. Jetzt sagen Sie, wird der Pfarrer ein bisschen philosophisch? Ja, werde ich, aber schadet nicht. Es gibt drei Grundfragen des Lebens, die sich jeder stellt, aber oft nicht drüber nachdenkt, wie er sie beantwortet, wo er sie so beantwortet. Die drei Grundfragen des Lebens sind die, wir fangen unten an, woher komme ich oder woher kommen wir? Die ganze Menschheit. Wohin gehe ich, wenn ich mal nicht mehr bin? Und in der Zwischenzeit, die paar Jährchen, die wir da haben, wonach richte ich mein Leben aus? Was sind meine tiefsten Beweggründe? Und jetzt ist die Frage, was hier so im Hintergrund rumschwebt, wonach ich mich ausrichte. Ob Sie darüber nachgedacht haben, über diese Fragen oder nicht, Sie haben sie alle praktisch beantwortet. Ich fordere Sie jetzt auf, mit mir mal kurz nachzudenken. Freilich ist es so, dass wir Menschen dazu neigen, also was bestimmt uns im Tiefsten, wir denken viel mehr nach, was esse ich morgen, wie kleide ich mich, wo fahre ich in den Urlaub. Ne? Also das liegt daran, dass wir Leib sind, ne? Und der Leib ist uns das Nächste und dann denken wir über die nächsten Dinge am meisten nach. Aber die Dinge schweben alle im Hintergrund und deswegen reden Sie mit Ihrem Ehepartner so, wie Sie reden, deswegen fühlen Sie so, wie Sie fühlen. Weil in diesem Hintergrund Sie unbewusst diese Fragen alle beantwortet haben. Und wie gesagt, es schadet sich, sich einmal zu fragen, ja, woher kommen wir, wohin gehen wir, wonach richte ich mich aus? Ich möchte nur kurz etwas sagen zu dem Wohin und zu dem Wonach, woher. Lassen wir mal heute ein bisschen beiseite. Habe ich gerade schon was gesagt zum Universum. Jetzt sagen einige, wohin gehe ich? Ins Nichts. Hinterher ist nichts mehr. Ja, das kann man glauben. Und das bedeutet, wo nichts ist, dann höre ich aber auch wirklich auf. Seien Sie nur konsequent in Ihrem Denken. Höre ich auf zu existieren. Ich muss dann gucken, dass ich möglichst lange hier noch etwas habe, wenn danach nichts mehr ist. Und deswegen ist es ja auch schwer, und das meine ich nicht irgendwie abwertend oder so, es ist dann schwer, wenn man merkt, dass die Lebenskräfte einen verlassen und so weiter. Wo nichts mehr ist, auf das ich zugehe, das hat Auswirkungen. Es fließt immer etwas zwischen meinen Ansichten und meinem Leben. Die allermeisten sagen mir übrigens bei Trauergesprächen, bei dem Wohin, es wird auf jeden Fall besser. Ich sage dann in der seelsorgerlichen Situation immer nichts dazu. Aber ich frage mich, wie kommt man auf die Idee, dass es hinterher besser wird? Wer soll denn dafür sorgen, dass es besser wird? Sie haben eine ganze Lebenszeit, dass es besser wird. Und wir als Gesellschaft haben eine ganze Lebenszeit, dass es besser wird. Nichts ist besser. Warum sollte es hinterher besser werden? Gibt es eine Gehirnwäsche? Aber wer wäscht? Und die meisten denken dann immer, ja, aber mir geht es besser. Ja, aber wer sagt hat denn, dass es besser gehen sollte? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unlogisch. Also ich finde es unlogisch. Ich weiß, woran das hängt. Das hängt mit ein bisschen christlichem Glauben im Hintergrund und dann ohne Gott zusammen. Also ich will nur damit sagen, ist doch eigentlich komisch, dass man so denkt, es wird besser. Die meisten denken natürlich, nur die anderen müssen besser werden. Ich bin ja ganz okay. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen mit Ihrem Familienzank auch noch in die ganze Ewigkeit. Ach du Drama. Also es müsste besser werden, aber wer sorgt dafür? Und warum eigentlich? Das ist schon besser, man glaubt ans Nichts. Das ist schon besser, man glaubt an nichts. Ans Nichts. Gut, wonach richte ich mein Leben aus? Jeder hat seine Normen, Sie alle auch. Für die meisten ist die Familie zum Beispiel sehr wichtig. Ich habe den Eindruck, dass die wichtigste Norm zunehmend die ist, Hauptsache ich komme gut durchs Leben. Und dahinter steckt, darüber machen sich ja auch Atheisten Gedanken, warum sollte ich mich eigentlich gut verhalten, wenn hinter allem kein Sinn steckt und ich auch nicht zur Verantwortung gezogen werde? Warum soll ich mich eigentlich gut verhalten? Warum sollte nicht das gelten, was zunehmend auch unsere Gesellschaft ergreift und was der Grundgedanke der Evolution ist, Struggle for Life and Survival of the Fittest, wir sind ja nur höhere Tiere, Kampf ums Überleben und der Stärkere gewinnt. Ja, Putin dachte, er war stärker, überfällt ein Land. Mit welchem Recht sagen wir eigentlich, er soll das nicht tun? Der Stärkere gewinnt. Es gibt doch gar keinen, der einen zur Rechenschaft zieht. Das ist das Problem einer guten Ethik ohne Gott. Wir müssen dann den Sinn, den es ja nicht außerhalb gibt, in uns suchen, in uns finden. Ich reiße nur ein bisschen was an. Ne? Jetzt möchte ich sagen, als These, zu der Sie überlegen können, ob sie Ihnen einleuchtet, was passiert, wenn es ihn doch gibt. Gott, der christlich sagt, ich bin die Liebe und die Wahrheit. Was passiert, wenn von dort aus etwas nach da strahlt, zum Beispiel nach dem Woher? Wenn es einen Gott gibt, dann heißt das für Sie und mich, ich bin nicht Produkt des Zufalls, sondern gewollt. Mögen Sie in Ihrer Familie auch ein Produkt des Zufalls sein, weil Ihre Eltern keine Verhütungsmittel damals kannten und so, dann sind Sie zufällig geboren und die haben irgendwann mal gesagt, ach, eigentlich haben wir gar, das hat man ja so schön ausgedrückt, ne? Mit dir haben wir gar nicht mehr gerechnet. Ne? Heißt auf Deutsch, eigentlich wollten wir dich nicht, aber ist ja doch schön, dass du da bist. Also da muss man sich manchmal dazu dann verhalten. Das ist auch, glaube ich, auch ehrlich so gemeint. Ne? Aber selbst wenn das so wäre, dahinter steckt dann der Gedanke, Herr, es mag sein, dass meine Eltern und so, aber du willst mich. Und dann gibt es noch einen anderen Satz, den man sagen würde, wenn der christliche Gott der Gott ist, um den es geht, dann würde man noch sagen, du bist nicht nur gewollt, sondern du bist geliebt. Schmecken Sie mal nach, wie sich das anfühlt, wenn die Ewigkeit, ein ewiger Gott sagt, du bist gewollt und du bist geliebt. Oder das Nichts redet und sagt, suche alles in dir selber. Oder du sagst, wohin ich gehe, und derselbe Gott, der dich gewollt hat, sagt, ich nehme dich in Empfang. Die Wand des Todes oder des Nichts hat eine Tür. Ich bin da. Der liebende Gott, der dich ins Leben gerufen hat, auf den gehst du zu. Und wir müssen uns vor ihm verantworten. Ja, das stimmt. Man nennt das Gericht, wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich merke, je länger, je mehr ist es auch gut, dass es ein Gericht gibt. Das Recht des Stärkeren wird nicht in aller Ewigkeit fortgeschrieben. Und auch wir müssen uns der Frage stellen, habe ich in meinem Leben nach dem Maßstab der Liebe gelebt und der Wahrheit, die Gott verkörpert? Und ehrlich gesagt, da haben wir alle was vermasselt. Und deswegen gibt es wirklich für jede Lebensgeschichte, für jede, ein Schuldproblem. Sie haben Schuld auf sich geladen durch Worte und Taten, die sie nicht mehr zurücknehmen können. Der christliche Glaube, Gott selber hat über das Schuldproblem tief nachgedacht. Und er hat es auf sich genommen und durch Gnade können wir neu leben. Es gibt den schönen Satz, für die Gnadenkonfirmanden, lobe den Herrn, meine Seele, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir brauchen Gnade. Und sie können sie bekommen. Und wonach richte ich mein Leben aus? Wenn Sie Christen sind, ist die erste Frage nicht mehr, wie kann ich gut durch mein Leben kommen, sondern Gott, wenn es dich gibt, wie kann ich dich erkennen und wie kann ich so leben, dass ich dich ehre, den Nächsten liebe und den Menschen diene. Und wenn man das tut, merkt man auf einmal, das Leben wird reicher und die Eisernen haben, glaube ich, den Bibelvers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir kriegen tatsächlich mit, je mehr man dient, umso weniger mangelt es einen. Das gibt's vom Glauben her. Okay, ich mache einen Schnitt. Ich möchte schließen mit dem Bibelvers, den können Sie nochmal mitlesen, der für die Diamantene Konfirmanden auf der Urkunde steht. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe und meine Festung. Ich werde gewiss nicht wanken. Auf Gott vertraut still meine Seele. Sehen Sie, zu dem oder was Sie vertrauen, gibt es immer einen Austausch. Wenn Sie Gott vertrauen und merken, es wirklich da, wird die Seele in guter Weise still und fest. Das Wort Seele, so habe ich mal gelesen, kommt von See. Wenn der See ruhig wird, dann spiegelt sich Gottes Gesicht sozusagen da drin. Still wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. Dann entsteht eine innere Festigkeit. Wenn Sie dem Nichts vertrauen oder glauben, dann kommt auch nichts davon her. Ist ja logisch. Dann müssen Sie das in sich selber haben. Dann müssen Sie sagen, ich muss fest werden, ich muss meine Festung sein. Können Sie wählen. Ich glaube, dass es Gott gibt und gute Gründe gibt, ihm zu vertrauen. Und dazu lade ich Sie in Ihrer Lebensphase ein. Nur auf Gott vertraut meine Seele und schließe mit dem Satz der Jahreslosung 53, werft euer Vertrauen nicht weg auf Gott, sammelt es sozusagen, wenn nötig, wieder ein, welches eine große Belohnung hat. Die Belohnung ist nicht gemeint, dass Jesus sagt am Ende, also jetzt hast du das ganze Leben feste geraubt, na, jetzt kriegst du ewiges Leben. Ne? Also das ist nicht der Punkt, sondern die Belohnung ist sein Friede, der jetzt schon kommt. Die Zuversicht, die er gibt, die Hoffnung, die er schenkt, die Vergebung, die er schenkt. Das ist etwas sehr Schönes. Und dazu lade ich Sie ein. Und man kann das sofort entdecken. Man kann 80 Jahre lang nicht geglaubt haben und jetzt anfangen. Und Gott sagt, schön. Besser jetzt als gar nicht. Denn er ist Liebe und Wahrheit. Amen.